Willkommen beim Podcast von www.baso.info. Ja, Herbert, vielen Dank, dass du bereit bist, uns hier zu zwei Fragen Antworten zu geben, die auch in Deutschland wichtig sind. Und zwar zu der Frage Grundeinkommen. Da ist ja hier so ein Pilotprojekt in Namibia gemacht worden in einem Bereich. Und das Zweite, was wirklich bemerkenswert ist, was uns gerade in der Krise in Deutschland viele Arbeitslose schafft, ist ja, dass als erstes in einer Krise immer die Befristeten und die Leiharbeiter rausfliegen. Und ihr habt hier in Namibia ein Gesetz verabschiedet, das den Unternehmen nicht mehr ermöglicht, Leiharbeiter einzustellen, weil sie es nicht mehr dürfen. Uns würde interessieren, wie ihr das gemacht habt und welche Auswirkungen das hatte. Aber vielleicht vorweg sagst du noch mal was zu Namibia, ganz kurz, also den Rahmen, unter dem das passiert ist. Und zu Lari, wo du beschäftigt bist.
Ja, also Namibia wurde 1990 unabhängig. Es war erst eine deutsche Kolonie bis 1915 und dann wurde es eine südafrikanische Kolonie seit dort bis 1990. Wir haben etwa 2 Millionen Einwohner im Land, wovon etwa 60% in ländlichen Gebieten leben, von der Landwirtschaft abhängig. Und die anderen 40 leben in größeren Orten und Städten. Und davon sind, was die Arbeiter anbetrifft, etwa 50% Gewerkschaftsmitglieder, die in den verschiedenen Industriebereichen und in verschiedenen Orten arbeiten. Ich selber habe meinen Hintergrund in der Lehrergewerkschaft, wo ich vor 20 Jahren Gründungsmitglied war. Und wir sind auch dem größten Dachverband, Gewerkschaftsdachverband, also was der DGB in Deutschland wäre, heißt hier National Union of Namibian Workers, die nationale Gewerkschaft der namibischen Arbeiter. Dieser Dachverband hat etwa 70.000 Mitglieder und hat vor 11 Jahren darauf gedrängt, ein eigenes Forschungs- und Bildungsinstitut ins Leben zu rufen. Und das heißt Labor Resource and Research Institute, also Labor, ja, Arbeitsressourcen und Forschungsinstitut. Und dort bin ich also seit es dieses Institut gibt, seit 11 Jahren jetzt. Wir sind auch Teil, zusammen mit den Kirchen, mit den Gewerkschaften und einigen Nichtregierungsorganisationen der sogenannten Basic Income Grant Coalition, also dieser Koalition, die für ein Grundeinkommen wirbt.
Eine Frage vorweg, ist Namibia ein reiches Land? Denn Afrika ist ja eigentlich der vergessene Kontinent, wenn man das von Europa betrachtet. Ihr seid jetzt das südliche Afrika, das ist ja doch schon ein bisschen bekannter. Südafrika ist ja auch nicht ganz arm. Wie ist die Situation in Namibia, bevor wir jetzt einsteigen in dieses Grundeinkommen? Ich meine, eine reiche Nation könnte das ja sofort einführen, aber wie ist es hier?
Also Namibia hat, was die Ressourcen angeht, im Vergleich zur Bevölkerungsgröße, ist es ein reiches Land im afrikanischen Kontext.
Und auch groß. Es ist ja doppelt so groß wie die Bundesrepublik. Aber hat nur 2 Millionen Einwohner, wie du sagtest.
Genau. Es ist enorm groß. Es hat also die Landflächen. Zweitens eine sehr reiche Seeküstenzone. Drittens sehr begehrte Mineralien, vor allem Uranium, Zink, Kupfer und Gold und Diamanten. Das Problem war eben, wie in so vielen anderen Ländern auch, dass die Kontrolle über diese Ressourcen außerhalb Namibias liegt. Dass es jetzt zwar eine kleine Elite gibt, zusammen mit den multinationalen Konzernen diese Ressourcen verwaltet und kontrolliert, aber dass diese Ressourcen nie der Mehrheit zugunsten kamen. Und deswegen hat Namibia nun zwar auf dem Papier ein recht ordentliches Durchschnittseinkommen von 2000 US-Dollar pro Person etwa im Land.
Pro Jahr.
Was für afrikanische Verhältnisse durchaus als Middle-Income-Gruppe gilt. Aber dieses Durchschnittseinkommen verschleiert eben diese enormen Ungleichheiten im Land. Namibia hat den höchsten Ungleichheitsindex, den sogenannten Gini-Coefficient. 0,63 liegt damit vor Brasilien, vor Südafrika und vor Botswana. Und das macht uns ja also zur ungleichsten Land der Erde. Und das sieht man eben dann in Namibia in den sozialen Verhältnissen, wo man eine kleine Mittelschicht hat, die oberen 15% der Bevölkerung, oder die oberen 5% sind eine Elite. Darunter gibt es eine weitere 10%ige Mittelschicht. Und danach wird es eben dünn. Und Namibia überlebt momentan hauptsächlich durch die Landwirtschaftsgebiete im Norden, wo Leute Subsistenzwirtschaft noch betreiben. Das erhält den Hunger aus vielen Haushalten. Löhne sind, außer für die sehr hohe Bildungsgrad haben, sehr gering in Namibia für Gelernte und Leute mit geringen Fertigkeiten sind die Löhne sehr, sehr gering in Namibia. Das trägt eben auch zu diesen Ungleichheiten bei.
Gut, und jetzt seid ihr Vorreiter. Bei uns wird das diskutiert, auch kritisch diskutiert, auch zu Recht kritisch diskutiert, denn bei uns sind welche, die sagen, wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Manche Unternehmer hängen sich daran und sagen, ja, das wollen wir auch, aber dann wollen wir das natürlich von den Löhnen abziehen. Wir wollen höhere Mehrwertsteuern haben, bis zu 50% wird diskutiert. Wie seid ihr dazu gekommen? Was beabsichtigt ihr damit? Und ja, was habt ihr bis jetzt geschafft?
Ja, die Grundbedingungen sind ja sehr unterschiedlich von Deutschland und die Idee kam auch ganz anders hier ins Spiel. Und zwar hatte die namibische Regierung vor etwa 5 Jahren eine Steuerkommission eingesetzt, um das Steuersystem zu überprüfen und Vorschläge zu machen, wie es verbessert werden könnte. Und diese Steuerkommission schlug dann ein Grundeinkommen vor und sagte, Namibias Struktur, sowohl Infrastruktur als auch Bevölkerungs- und Einkommensunterschiede im Land, könnten effektiv angegangen werden durch ein Grundeinkommen. Das würde die schlimmste Armut praktisch über Nacht vom Tisch fegen und damit eine Möglichkeit für viele Namibianer eröffnen, aus dieser Armut herauszukommen, die so viele täglich erleben. Finanzierbar wäre es recht einfach durch eine kleine Änderung im Einkommenssystem. Vor allem die Elite könnte man etwas höher besteuern und ein paar andere Steuerreformen, die im Prinzip in Namibia sehr schnell und sehr effektiv durchgesetzt werden könnten. Und so hat diese regierungseigene Kommission eben vorgeschlagen, das wäre ein direkter und sehr schneller Schritt, um die Armut am untersten Ende sehr effektiv zu bekämpfen. Dieses Argument leuchtete vielen ein, nur war die Regierung als Ganzes nicht überzeugt und hat es deswegen vor 4, 5 Jahren nicht eingeführt. Dann kam es zur Bildung dieser Koalition, angetrieben von den Kirchen, aber auch die Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen kamen dazu, AIDS-Organisationen, die sagten, viele unserer Leute, die Medikamente gebrauchen, haben keine richtigen Nahrungsmittel, sind nicht gesund ernährt. Und dieses Grundeinkommen könnte zu all diesem beitragen, dass das dramatisch reduziert wird. Und so hat die Koalition dann versucht, über 2 Jahre lange Debatten die Regierung zu überzeugen. Es gelang nicht ganz. Und wir standen dann vor der Frage, was jetzt tun. Und so sagten wir, wenn wir es nicht mit Worten können, vielleicht können wir die Regierung überzeugen, indem wir es einfach einführen. Und so haben wir einen Ort ausgewählt, etwa 100 Kilometer östlich von Windhoek, auf der Straße nach Botswana, wo das nun seit Anfang dieses Jahres, Anfang 2008, eingeführt wurde. Und wir machen begleitende Forschung, um zu dokumentieren, wie dieses Grundeinkommen die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Leute in diesem Dorf, das nennt sich Ochivero im Omitara-Distrikt, Osten Namibias verändert. Und die ersten Anzeichen, die wir hatten durch die Studien, sind sehr ermutigend. Armut ist dramatisch zurückgegangen. Unterernährung, um nur mal ein Beispiel zu nennen, war ein Problem für 42% der Kinder dort. Ein halbes Jahr nach des Grundeinkommens fiel diese Zahl unter 10%. Es hat eine sofortige Wirkung gehabt auf die gleichermaßen die Zahl der Kinder, die jetzt zur Schule gehen und auch in der Schule bleiben, die Zahl der Kinder, die vernünftige Ernährung haben, die Besucher in der Klinik sind enorm nach oben geschnellt. Leute können sich jetzt einfach leisten, auch mal in die Klinik zu gehen und den kleinen Betrag von 5 Namibia-Dollar, das sind etwa 40 Euro-Cent, dort zu bezahlen. Und so sahen wir eigentlich reihum ermutigende Signale. Und Leute haben auch dieses kleine Einkommen und das Grundeinkommen in Namibia ist 100 Namibia-Dollar, das sind etwa 8 Euro pro Monat pro Person. Dieser kleine Betrag hat auch dazu geführt, dass einige Leute angefangen haben, ihre kleinen eigenen Betriebe aufzubauen. Also das sind nicht formelle Betriebe, aber das sind so Aktivitäten wie Brot backen und die Brötchen dann verkaufen, Ziegelsteine machen, Kleider herstellen, Materialien einkaufen, Röcke nähen und ähnliches. All das hat dort stattgefunden in diesem Jahr.
Wer bekommt denn dieses Grundeinkommen?
Bekommen alle Leute von der Geburt bis zum 60. Geburtstag. Ab dem 60. Geburtstag tritt hier die staatliche Pension in Kraft. Also das sind 450 Namibia-Dollar, etwa 40 Euro pro Monat. Das Grundeinkommen, also von der Geburt an bekommt das jede Person in diesem Ort, jedes Kind. Und bis zum 21. Lebensjahr die Person, die dieses Kind aufzieht, bekommt es. Also sei es die Mutter, die Tante, der Onkel, der Vater.
Das heißt also, alleinerziehende Mütter wären besonders ja damit bedacht dann, genau, und hätten dann auch diesen Nachteil, den sie ja üblicherweise haben, was weiß ich, Mutter, drei Kinder und dann dafür die Ernährung sorgen. Und wie wir gehört haben, hier in dieser Region ist das nicht immer einfach. Hohe Arbeitslosigkeit wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Die sind dann ein bisschen besser abgesichert.
Genau, und dort hat es auch den größten Erfolg gehabt, vor allem in diesen Haushalten, wo es alleinerziehende Mütter sind. Und das ist in Namibia schon der Normalhaushalt.
Und Menschen, die gut verdienen, sagen wir mal, der Bankdirektor oder vielleicht der Sparkassendirektor in der Gegend, bekommt das auch?
Bekommt das auch, und zwar aus dem Grund, dass eine ständige Überprüfung ungeheuer zeitaufwendig, teuer wäre und auch Fragen der Korruption dann aufkämen. Was da aber geschieht, ist mit Leuten, die ein geregeltes Einkommen haben und Steuerzahler sind, die zahlen diese 100 Dollar über das Steuersystem sofort zurück und bei höheren Einkommen auch mehr. Und das wäre eben diese kleine Änderung im Steuergesetz, die das möglich machen würde. Und somit hätte es dann eine Subventionierung, dass die gut verdienen, dann die Armen subventionieren. Und das ist eben dann durch dieses System recht einfach und schnell durchzusetzen. Das ist das Attraktive daran für Namibia. Das
sind ja interessante Einblicke. Wird es ausgeweitet werden?
Wir hoffen, dass jetzt im Wahljahr 2009, nächstes Jahr, dass wir die Swapo-Regierung davon überzeugen können, das umzusetzen. Und dass da genug öffentlicher Druck dann entsteht, dass die Regierung das dann im Wahljahr annimmt als Teil ihres Programms und dass wir es dann hoffentlich vom übernächsten Jahr an 2010 dann wirklich in der Praxis landesweit umgesetzt sehen.
Ja, dann hoffen wir und würden, wenn wir unterstützen könnten, das natürlich tun, aber von Deutschland ist das weit weg, aber vielleicht auch durch diesen Beitrag kann man dann helfen, das umzusetzen oder zu unterstützen oder was auch immer wir können. Viel können wir nicht, ihr seid ja in dem Punkt weiter wie wir. Bevor wir jetzt zu dem zweiten, ich finde, wegweisenden Punkt kommen, nämlich dass Leiharbeit verboten worden ist in Namibia, du hattest noch einen Zwischenpunkt, du hattest vorhin AIDS gesagt, großes Problem hier, schlechte Ernährung, durch dieses Grundeinkommen würde auch das etwas verbessert werden. AIDS ist ja sicherlich hier ein großes Problem mit einem hohen Anteil infizierter Personen. Wie ist das eigentlich mit der Medikamentenversorgung? Denn die könnte ja durch so ein Grundeinkommen überhaupt nicht abgedeckt werden. Die Medikamente sind ja recht teuer.
Ja, das ist richtig. Da hat die namibische Regierung einen sehr progressiven Schritt getan und sagt, dieses Medikament wird allen umsonst zur Verfügung gestellt. Was wir jetzt aber in dem Ort in Ochivero festgestellt haben, war, dass Leute zwar die Medikamente bekommen können, aber sie mussten zum nächstgrößeren Ort, der heißt Gobabis, reisen, um sie dort abzuholen bei der Klinik. Sie hatten kein Geld, dorthin zu kommen. Damit haben sie es nicht regelmäßig bekommen, nicht regelmäßig eingenommen und dann entstehen ein Haufen andere Probleme. Gleichermaßen die Frage eben der Ernährung mit den AIDS-Medikamenten. Dass eine gewisse Grundernährung vorhanden sein muss, eine gewisse Qualität der Ernährung, um diese Medikamente nehmen zu können. Und auch da hat das Grundeinkommen jetzt das eben ermöglicht und eindeutige Verbesserungen herbeigeführt. Und so würden wir das als Kombination sehen. Die Regierung muss weiterhin natürlich diese Medikamente umsonst zur Verfügung stellen. Und zusammen mit dem Grundeinkommen wäre dann das also erreichbar für die große Mehrheit, eigentlich für alle in Namibia, wenn ein Grundeinkommen landesweit eingeführt wird.
Ja, das sind ja schon zwei große Schritte, die du uns jetzt hier in der Kürze geschildert hast. Das muss einen verwundern, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das gelungen ist, weil ich ja weiß, die Pharmaindustrie versucht ja doch mit AIDS-Medikamenten viel Geld zu verdienen und hat ja auch, ich sag mal, Generika-Firmen aus Indien und so versucht zu verbieten, was weiß ich, in anderen Ländern das billig zu verkaufen, den Indern verboten, versucht zu verbieten, das billig zu verkaufen. Und hier kann man das doch umsonst beziehen dann.
Ja, also die Regierung subventioniert das und ich nehme an, dass das also die Mehrheit diese generischen Medikamente sind. Und Thailand und Indien haben das eben angeboten und sogar angeboten, im südlichen Afrika eine Produktionsstelle aufzubauen, um diese Medikamente dann noch günstiger zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir hier, und da ist natürlich auch internationale Solidarität wichtig, hier diesen multinationalen Konzernen dieses Geschäft zerschlagen, dass die hier nicht auf dem Tod anderer ihre Profite abreiten, sondern dass diese Medikamente hier wirklich zur Verfügung gestellt werden müssen und die große Mehrheit ist eben von der Armut betroffen. Und AIDS hat eine Armutskomponente. Die Leute, die arm sind, sind viel, viel höheren Risiko ausgesetzt, als denen es wirtschaftlich besser geht.
Ja, dann kämen wir jetzt zu dem Punkt, der mich wirklich erstaunt hat. Hier gibt es keine Leiharbeit, hast du gesagt, weil per Gesetz es verboten ist. Bei uns ist ja Leiharbeit gang und gäbe und ist ein prosperierender Bereich. Und gerade jetzt in der Autokrise, in der auch Pharmaabsatzkrise, in der Zulieferindustriekrise fliegen ja die Leiharbeiter als allererstes raus. Sie haben ja die schlechtesten Bedingungen. Die Regierung verspricht, dass die Großen keine Arbeiter entlassen in dieser Krise in 2009. Das ist natürlich fragwürdig, wenn da Tausende und Abertausende, also Hunderttausende von Leiharbeitern in Deutschland rausgehen aus den Betrieben und man sagt, wir haben ja keinen entlassen, wir haben ja einfach nur den Kontrakt nicht verlängert. Hm. Was ist bei euch passiert, dass Leiharbeit nicht mehr erlaubt ist?
Ja, also hier hat es eine etwas andere Geschichte. Leiharbeit kam hier auch vor etwa 10 Jahren, in den 90er Jahren. Die Gewerkschaften haben sehr schnell gemerkt, was das tut, nämlich zum einen die Arbeitssicherheit wegnehmen, jegliche Benefits nennen, also diese Zuschüsse, Pensionen, Krankenversicherung und so weiter, fallen weg und die Arbeiter verlieren einen großen Teil ihres eigenen Einkommens an diese Zwischenhändler, diese Makler. Und so hatten die Gewerkschaften also schon vor 9 Jahren gefordert, dass diese Leiharbeiterfirmen in Namibia verboten werden sollten, da sie die Rechte der Arbeiter unterwandern und vor allem ihre wirtschaftliche Stellung dramatisch verschlechtern. Dann passierte einige Zeit nichts. Die Gewerkschaften haben uns gefragt, eine Studie durchzuführen, die sie dann diesem Labour Advisory Council, also so einem Beratungsrat des Arbeitsministers, vorlegten.
Uns ist LARI.
Ja, LARI, genau. Wir hatten diese erste Studie gemacht. Das wurde dann besprochen in diesem Arbeitsbeirat. Und die Probleme wurden also deutlich zur Kenntnis genommen. Die Regierung hat dann erwägt, strengere Kontrollen einzuführen, also die Richtlinien zu verschärfen für diese Leiharbeiterfirmen. Es kam dazu aber nicht und stattdessen haben sich diese Leiharbeiterfirmen ständig weiter verbreitet. Also in mehr und mehr Landesteilen haben die sich etabliert. Mehr und mehr Arbeiter, die vorher festangestellt waren, wurden ersetzt durch diese Leiharbeiter. Im Jahr 2006 hat dann das Arbeitsministerium unser Institut LARI wieder gefragt, doch eine landesweite Studie für die Regierung durchzuführen. Aufzuzeigen, was sind die Folgen dieses Leiharbeitersystems. Das haben wir gemacht und die Studie hat deutlich gezeigt, dass Leiharbeit keinerlei wirtschaftliche Vorteile bringt, weder fürs Land noch für die Betroffenen selber. Dass es kein Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm ist, weil Leiharbeit darauf basiert, dass Arbeitsplätze an Arbeitsstellen geschaffen werden, die die sogenannten Klientenfirmen sind. Leiharbeit ist also sozusagen ein Mittelmann, ohne den man gut auskommen könnte. Aber die Folgen für die betroffenen Arbeiter waren eben drastisch. Und so haben wir der Regierung vorgeschlagen, nicht nur über eine gewisse strenge Regulierung nachzudenken, sondern auch zu erwägen, das ganze System als solches abzuschaffen. Und nach einiger Debatte kam das dann ins Parlament, ins namibische Parlament im Jahre 2007. Und kurz bevor das Arbeitsgesetz in dem Jahr dann abgeschlossen wurde und abgesegnet wurde vom Parlament, wurde eine Klausel aufgenommen ins Arbeitsgesetz, die sagte, dass Leiharbeit verboten würde in Namibia. Das führte dann zu einem Aufschrei bei den betroffenen Firmen, die natürlich ihre großen Profite hier wegschwimmen sahen und die sofort eine Klage beim obersten Gerichtshof einreichten, um das Gesetzvorschlag hier abzubügeln. Und interessanterweise kam es dann im letzten Monat, November 2008, zu einem Gerichtsentschluss und alle drei Richter, überraschenderweise, haben klipp und klar gesagt, dass in einem unabhängigen Namibia für Leiharbeit kein Platz sei, dass das sehr an alte Sklaverei-Mentalitäten erinnere, wo Leute einfach verkauft werden durch diese Leiharbeiterfirmen an die Klienten und ihre Rechte in diesem Prozess verlieren. Und so hat das Gericht eigentlich viele der Argumente übernommen und gesagt, nein, von einer Menschenrechtsperspektive ist dieses System nicht haltbar und hat es verboten und dann hat sofort das Arbeitsministerium erklärt, zum 1. März 2009 müssten dann diese Leiharbeiterfirmen beschafft sein. Und so hoffen wir, dass das dann umgesetzt wird. Für die betreffenden Arbeiter dieser Firmen wird hoffentlich dann das eintreten, dass sie direkt von diesen Klientenfirmen übernommen werden, denn die Arbeit muss verrichtet werden, zum Beispiel in Supermärkten, wo die Frauen an den Kassen sitzen, um abzurechnen. Das ist in vielen Fällen sind das Leiharbeiterinnen. Und in solchen Fällen ist eben dann der Vorschlag, nein, dann müssen die Supermärkte direkt diese Frauen einstellen und dann bezahlen. Und es wird sofort eine Verbesserung ihrer Stelle nach sich ziehen. Manche der Firmen werden vielleicht aus Ärger, weil das Leiharbeitersystem für sie so schön und fitbringend war, versuchen, einige Arbeiter zu entlassen, um da eine gewisse Unruhe herzustellen. Und sie sagen, seht, jetzt habt ihr es verboten, jetzt sind die Arbeitsplätze dahin. Aber das wird sich im Rahmen halten. Ich nehme an, dass die große Mehrzahl der Arbeiter übernommen wird. Wir werden das Anfang nächsten Jahres sehen.
Ja, vielen Dank. Da seid ihr ja, muss man ganz klar sagen, ein Stück weiter wie wir. Und ich hoffe, das wird auch bei uns viel gehört, deine Ausführungen hier in der Bundesrepublik Deutschland. Denn bei uns gibt es gerade so einen Film, der wird auf allen Sendern gezeigt, der bestätigt das, was du als Schilderung, wie Leiharbeit nicht zu kontrollieren ist. Dieser Film dokumentiert das, während die Unternehmen sagen, sie zahlen 8, 9 Euro beim Erdbeerpflücken, kommen die Arbeiter wirklich nur auf 2, 3 Euro oder die Verträge werden nicht eingehalten, es kommt Arbeit auf Abruf und sie haben einen Vollarbeitsplatz unterschrieben, aber aus Angst, dass sie dann überhaupt keine Arbeit mehr haben, kommt keine Gegenwehr von den Leiharbeitern. Das heißt, wir müssten als Gewerkschaften und als Interessenverbände und Menschen, Kirchen sollten dagegen stark argumentieren und das anhören, was ihr hier gemacht habt.
Ja, ich glaube auch, da ist Namibia wirklich ein Beispiel. Südafrika hat es schon erwähnt, der Arbeitsminister dort hat Namibia als positives Beispiel erwähnt und sagte, die erwägen auch dem Beispiel zu folgen. Und je mehr Länder das tun, umso besser. Denn die betroffenen Arbeiter in der ganzen Welt, das Leiharbeitersystem, kann nie den Arbeitern zugutekommen. Da ist vom System her ist das gegen Arbeiter ausgerichtet.
Du sagtest das, das sind ja fast Sklavenverhältnisse im Arbeitsbereich. Gut, ihr kennt das etwas besser als wir in Deutschland, von daher seid ihr da empfindlicher, aber wir werden hoffentlich auch jetzt empfindlicher und wenn man da einen Domino-Effekt sehen könnte, dann würden wir uns das da wünschen.
Genau.
Abschließend habe ich noch eine Frage. Wir sind heute bei Swakopmund vorbeigefahren und da gab es Uranminen. Nun sind wir ja, also wir, die Bundesrepublik und Frankreich sind ja große Abnehmer vom Uran, aber natürlich auch noch viele andere Länder, die das brauchen. USA, auch der Ostblock, wenn man ihn noch so bezeichnen darf, braucht Uran. Ihr habt jetzt die Minen hier und ihr habt jetzt viel Uran und wir sind heute vorbeigekommen. Ist das ein lohnenswertes Geschäft und vor allen Dingen für die Beschäftigten?
Ja, das ist die Debatte im Moment. Es gab ja über 30 Jahre nur eine Firma, die Rössing-Firma, der britische Rio Tinto Zinc der Eigentümer ist. Und wir haben jetzt also diese 30-jährige Erfahrung. Was die Löhne und Arbeitsbedingungen angeht, war das eine der besseren Firmen über die Jahre. Und das hatte natürlich das kam vor allem durch die heftigen Gewerkschaftskämpfe in den frühen Jahren und dann also wirklich starke Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Aber da kann zwei andere Aspekte, die kaum erwähnt wurden. Das eine ist, dass natürlich Uranium radioaktiv ist. Und wir jetzt eine ganze Menge Arbeiter haben, die dort über Jahre gearbeitet haben, die an Krebs sterben. Und die Firma weigert sich, jegliche Verantwortung dafür zu übernehmen und sagt, das hat damit nichts zu tun. Und unsere Arbeit war sicher, die Arbeitsplätze waren absolut sicher und das ist sozusagen Zufall. Aber so viele Leute, die dann plötzlich Krebs entwickeln, das kann kein Zufall sein. Und die Firma hat natürlich ihre eigenen Doktoren, die sie selber bezahlt. Und dann ist es nicht sehr verwunderlich, dass da nie der Zusammenhang hergestellt wird, dass die Arbeit bei Rössing eben das Ausschlaggebende war für diesen Krebs und diesen Krebstod, der jetzt vielen Arbeitern da entgegensteht. Das zweite waren eben auch die umweltlichen Aspekte, Umweltgesichtspunkte, denn Uranium braucht enorme Mengen Wasser, Uraniumminenabbau und hinterlässt eben diese riesigen Löcher. Alle Uraniumminen, im Moment gibt es zwei in Namibia, aber es gibt möglicherweise 10, 15 neue in den nächsten paar Jahren, weil eben Uranium in vielen Stellen der Wüste verfügbar ist genau in diesen Gebieten, wo Wasser am allerschwersten verfügbar ist. Wird jetzt erwogen, eine Entsalzungsanlage zu bauen und das Wasser zur Verfügung zu stellen.
Aber wir haben die schon gesehen, die Anlage, die wird schon gebaut.
Genau. Und die große Frage ist natürlich, zum einen kann das vielleicht einen Teil des Wassers abdecken, aber die Uraniumfrage, die Bestrahlungsfrage, die Radioaktivitätsfrage, die kann damit nicht gelöst werden. Und was wir eben jetzt bei Rössing sahen, ist, dass es möglicherweise dazu kommt, dass diese Firmen, und das sind vor allem die australischen und kanadischen Firmen, die sich was einkaufen, dann neue Uraniumminen aufbauen, für ein paar Jahre laufen lassen, solange die Weltmarktpreise etwas höher sind. Wenn die dann absacken, so wie es jetzt gerade passiert, dann werden die Minen wahrscheinlich schnell stillgelegt und die düsen ab. Die Arbeiter, denen bleibt dann wieder der Langzeiteffekt bestehen. Und das bedeutet, dass die dann möglicherweise wiederum in den Jahren, die darauf folgen, Krebs entwickeln werden. Und zweitens sind eben viele dieser Uranium-Deposits in Naturschutzgebieten, die sehr für den Tourismus ausgelegt sind. Und wenn man jetzt da 10, 12, 15 oder 20 Uraniumminen überall im Namen Blaupunktpark hätte, dann muss man abwägen, die Arbeitsplätze, die direkt bei der Mine geschaffen werden, gegenüber dem, das vielleicht im Tourismusbereich geschaffen werden kann und schon geschaffen wurde. Und damit ist, wenn man so alles in allem anschaut, diese Uraniumgeschichte für Namibia eben keine so tolle Verlockung. Wasserfrage, die Umweltfrage, die Gesundheitsfrage, also die relativ wenigen Arbeitsplätze, denn Minenabbau überall in der Welt ist kapitalintensiv. Der Hauptgrund, warum die kanadischen und australischen Firmen nach Namibia, aber auch nach Malawi und nach Niger kommen, ist, dass die gesetzlichen Bestimmungen und die Regulierungen in Afrika allgemein viel, viel schwächer sind, als sie zum Beispiel in Australien und Kanada sind. Und deswegen ist für diese Minenmultis attraktiv und billiger ist, in Afrika diese Lücken auszunutzen. Wir hatten, also Larry hatte vor ein paar Monaten ein Symposium eingerufen, ein internationales, um diese Dinge zu besprechen. Und das kam eben ganz klar raus, dass Kanada und Australien eigene Deposits haben, die sie im Moment gar nicht angehen, weil es für sie billiger ist. Und das hat einer der Manager der australischen Firmen auch gesagt, der sagte, wir sind überreguliert in Australien und Kanada, die Zukunft liegt in Afrika, dort können wir einfach losbuddeln gewissermaßen. Das ist die Logik, dass hier die Verlockung, ein Arbeitsplätze zu schaffen, so groß ist, dass die ganzen Nachteile für einige Zeit übersehen werden. Und wenn sie dann wirklich zum Tragen kommen, dann sind eben in der Regel diese Firmen wieder weg. Und ich denke, Namibia ist jetzt an dem Punkt, wo wir die Katastrophe noch aufhalten könnten. Wenn wir die wirklich daraus lernen, was bisher passiert ist und dann abwägen, ist es sinnvoll, viele Uraniumminen hier zuzulassen oder lassen wir es bei ein, zwei und drehen es lieber auf andere Bereiche, wo Arbeitsplätze geschaffen werden können.
Ja, die Banken haben ja auch eine Zeit lang gesagt, wir sind überreguliert und haben immer neue Produkte auf den Markt geworfen und jetzt haben wir den Weltwirtschaftscrash oder Finanzcrash. Und wie ich das jetzt verstehe, wenn in Kanada und Australien das überreguliert ist, dann wird sicherlich auch der Gesundheit der Beschäftigten Rücksicht genommen.
Genau.
Und hier wird man dann irgendwann den Crash im Gesundheitswesen haben.
Ganz genau. Und das ist eben die Lektion, die wir aus Rössing 30 Jahre Uraniummine lernen können. Denn das ist genau, was es bedeutet. Diese Multis sagen, es ist überreguliert, dann bedeutet das, sie müssen mehr Rücksicht auf die Umwelt, auf die Gesundheit der Arbeiter nehmen. Und genau darauf kommt es uns an. Und das ist genau, was wir wollen.
Also wir sehen dann aus deinen Ausführungen, dass nicht nur das Betreiben eines Kernkraftwerkes große Probleme macht, Tschernobyl, Three Mile Islands und so weiter, und dann die Endlagerung, was in Deutschland ein Riesenproblem ist, da säuft gerade Assen ab und da sind einige hunderttausend Tonnen radioaktiven Mülls verbuddelt. Also aber auch die Produktion ist sehr gefährlich. In diesem Sinne kann man ja nur sagen, setzt auf alternative Energien, gerade hier in diesem sonnenreichen Gebiet. Man sieht es noch recht wenig hier, alternative Energien. Ihr habt Wind, ihr habt Wasser, ihr habt Sonne ohne Ende. Und
genau, und das ist der Weg. Und das Polytechnik hier in Namibia, Polytechnikum, hat eine Abteilung gegründet, die sich genau mit dieser Thematik befasst, diese alternativen Energieressourcen, die Namibia hat. Und für eine Bevölkerung von 2 Millionen mit relativ geringer Industrialisierung ist es durchaus möglich, einen großen Teil über diese Ressourcen zu decken. Und das ist unsere große Chance in den nächsten Jahren.
Ja, in diesem Sinne möchten wir uns bedanken. Haltet euer Land schön, so wie es auch noch ist, und lasst die Naturreservate nicht verbuddeln von diesen Menschen. Vielen Dank für das Interview, Kollege Herbert Jauch von LARI. Und wir hoffen, dass ihr bei euren Projekten, die ihr ja hier zum Teil geschildert habt, viel Erfolg habt. Ihr habt sicherlich noch weitere Projekte, aber in diesen drei Sachen, glaube ich, könnt ihr uns auch ein Beispiel geben und das nehmen wir gerne auf und werden das dann auch hier veröffentlichen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Thank you.